Bayern 2. Shalom.
So sagen wir wieder, mir seinen du, jüdischer Glaube, jüdisches Leben, willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstätel. Heute haben wir den 27. Tevet 5786. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer Quadranz Jiddischkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Vielleicht haben Sie schon mal eine Synagoge von innen gesehen. Da ist Ihnen bestimmt ganz vorne an der Frontseite in Blickrichtung Osten der sogenannte Torah-Schrein aufgefallen, der Aaron HaKodesh. In diesem Aaron HaKodesh, im wörtlich heiligen Schrank, bewahren wir die wertvollen Schriftrollen mit der Torah auf. Vor diesem Torah-Schrein hängt ein meist wertvoller und aufwendig gestalteter Vorhang. Zudem sagen wir Tora-Vorhang oder Prachtvorhang oder auf Hebräisch Parochet. In den jüdischen Museen in Deutschland liegen viele, viele Gegenstände, die dort gelandet sind, weil man nach den Raubzügen der Nazis schlicht nicht mehr weiß, wohin sie denn eigentlich gehören. Deswegen gibt es sogenannte Provenienzforscher, die herausfinden wollen, von wo was stammt und wem was gehört. Bei ihrer Arbeit tauchen die Provenienzforscher ein in die verschwundene Welt des einst blühenden jüdischen Lebens bei uns in Deutschland. Dem Jüdischen Museum Augsburg ist es gelungen, die verschlungene Geschichte eines bayerischen Torah-Vorhanges nachzuzeichnen. Unser Shalom-Reporter Jasper Riemann mit der ganzen Geschichte.
Das Jüdische Museum in Augsburg, in der Halderstraße unweit des Hauptbahnhofs, gleich bei der Synagoge. Gehen Besucher im Museum durch die Dauerausstellung, sehen sie Kiddushbecher, silberne Torahschilder oder etwa Hochzeitsringe. Sie sehen Kunstgegenstände, die einen Eindruck vermitteln wollen in die jüdische Kultur in Augsburg und im gesamten bayerischen Schwaben, vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Geht jedoch Christian Porzel durch die Ausstellung, sieht er vor allem Rätsel, die es zu lösen gilt. Christian Porzel ist Provenienzforscher. Seine Mission: die Herkunft all jener Schätze erforschen, die im Museum versammelt sind. Nicht immer nimmt ein Fall eine so überraschende Wendung an, wie dieser hier mit dem Torah-Vorhang. Zum Interview im Museumscafé bringt Christian Porzel seine Aktentasche mit. Und dann legt er auf den Tisch ein Foto, Briefe und Polizeiunterlagen aus der Zeit kurz nach der Reichspogromnacht. Stolz berichtet Porzel, wie eins zum anderen gekommen ist, wie sich langsam die Puzzlestücke zusammenfügten zu einem Gesamtbild, zu einer Geschichte, die, wenn man so möchte, eigentlich alles hat, was ein guter Roman braucht. Liebe, Katastrophe und unwahrscheinliches Glück. Es geht um einen 120 Jahre alten Torah-Vorhang. Der erste Hinweis, die Inschrift. Vor gut einem Jahr durchforstet Christian Porzelt das Inventar des Jüdischen Museums in Augsburg und stößt dabei auf ein großes Stück Plüsch. Der Stoff ist 2 Meter lang und 1,80 Meter breit, aus Samt- und Seidenbrokat gefertigt und mit goldenen Stickereien verziert. Torah-Vorhänge verdecken in Synagogen den Schrein, in dem die Schriftrollen mit der Torah aufbewahrt werden. Diese großen und schweren Vorhänge sind wertvolle und aufwendig gestaltete Objekte, die zur kunstvollen Gestaltung des gesamten Synagogenraums beitragen. Hier sind auf dem roten Stoff oben in Gold eine Menora gestickt, der siebenarmige Leuchter, darunter 2 große Säulen mit Feuerschalen obendrauf und in der Mitte unter einer Krone eine Inschrift, auf Hebräisch und auf Deutsch.
Gestiftet von den Hinterbliebenen der seligen Frau Regina Billigheimer, geborene Hirsch, Familie Eugen Billigheimer.
Mit diesen Hinweisen beginnt Christian Porzelt seine Suche, die ihn schnell zum jüdischen Bürgertum im Deutschen Kaiserreich vor dem Ersten Weltkrieg befördert. Der zweite Hinweis, die Sterbeunterlagen. Es ist nicht so, dass Judaica-Detektiv Porzelt einen Fall nach dem anderen löst. Erstens arbeitet er an mehreren Recherchen gleichzeitig und zweitens bleibt vieles, wie das ebenso ist mit Rätseln, ungelöst.
Die Geschichte des Thora-Fonds so ausführlich zu rekonstruieren, ist ein Glücksfall. Es macht es besonders anschaulich, denn wir haben eben Objekte, wo wir manchmal 60, 70, 80 Jahre überhaupt nichts wissen.
Und einem Museum steht es ja ganz gut zu Gesicht, schöne und wertvolle Dinge nicht nur zu sammeln und zu besitzen, sondern auch zu wissen, woher diese Dinge stammen.
Weil wir die Geschichten dieser Leute auch erzählen wollen und nicht nur die Objekte selber zeigen. Also das hat schon einen Mehrwert für einen Besucher auch in der Ausstellung. Aber es hat auch was damit zu tun, dass man als Museum verantwortungsvoll mit seinen Objekten umgeht und eben nachweisen kann, dass man auch rechtmäßig im Besitz dieser Objekte ist.
Im Fall des Thora-Vorhangs weist die Inschrift auf eine Familie Billigheimer hin. Im Internet findet Christian Porzelt den Kaufmann Eugen Billigheimer. Der Vater von 5 Kindern gründet im Jahr 1873 die erste Würzburger Möbelfabrik, die bald 100 Arbeiter beschäftigt.
Er war ein Fabrikant, der in Würzburg gelebt hat. Und dann war meine erste Idee, ich frage in Würzburg an, welche Informationen hat das Stadtarchiv da über die Familie Billigheimer.
Und tatsächlich, eine Meldekartei verrät, der Möbelfabrikant Eugen Billigheimer war mit Regina verheiratet, die eine geborene Hirsch war, so wie die Inschrift auf dem Thora-Vorhang verrät. Später ziehen die Billigheimer um, von Würzburg nach Frankfurt am Main. Also fragt Christian Porzelt das Stadtarchiv dort an und bekommt tatsächlich die entsprechenden Sterbeunterlagen. Und weil die Inschrift ja besagt, dass der Vorhang von den Hinterbliebenen gestiftet wurde, kann man mit diesen Unterlagen ungefähr schlussfolgern, wann das geschehen ist, nämlich rund um die Jahrtausendwende. Nur, seitdem ist ja viel passiert. 2 Weltkriege, eine nationalsozialistische Terrorherrschaft, die Shoah und die massenhafte Enteignung und der staatliche Raub jüdischen Eigentums. Wie überlebte der Thora-Vorhang das alles? Der entscheidende Hinweis, der Brief.
Was jetzt eben noch nicht klar war, für welche Synagoge hat die Familie Billigheimer diesen Vorhang gestiftet? Für Würzburg, für Frankfurt, vielleicht für einen anderen Ort, wir wissen es nicht.
Christian Porzelt kommt erstmal nicht weiter. Und so beschäftigt er sich mit anderen Dingen. Und dabei, mehr oder weniger zufällig, entdeckt er ein Schriftstück.
Der Brief stammt aus dem Jahr 1965 und wurde in Israel geschrieben von einem Leopold Rose.
Leopold Rose stammt aus Altenstadt an der Iller im bayerischen Schwaben. Ihm war es gelungen, aus Deutschland vor den Nazis zu fliehen.
Und Leopold Rose fragt eben an, ob es denn in Augsburg, also in der heutigen Gemeinde, noch Dinge gibt aus seinem Heimatort, aus Altenstadt. Und er ist sehr konkret, denn er fragt eben, ob es auch einen Thora-Vorhang noch gibt. Er schreibt jetzt aus schwerem Plüsch mit zitronengelben Borden auf den Namen der Familie Billigheimer. Also er ist so konkret in seiner Beschreibung, dass wir einfach davon ausgehen können, dass es sich um diesen Vorhang handelt.
Das Bild fügt sich. Regina Hirsch war in Altenstadt an der Iller geboren und hat in der Altenstädter Synagoge Eugen Billigheimer geheiratet.
Die Vermutung, dass das jetzt was wirklich zur Altenstadt ist und dass mich das weiterbringt, was die Herkunft des Thora-Vorhangs angeht, das habe ich nicht erwartet. Das war wirklich für mich eine Überraschung.
Christian Porzelt weist auf die Feuerverzierung über den Säulen auf dem Vorhang hin.
Das wird häufig in der Ikonografie auch mit Liebe, mit Zuneigung verbunden. Also es könnte natürlich auch nach dem Tod seiner geliebten Frau irgendwie so ein Erinnerungsstück an die Heimatgemeinde sein.
Nur wie kommt der wertvolle Vorhang von Altenstadt nach Augsburg und dann schließlich zu Christian Porzelt? Das letzte Puzzleteil, die Liste der Polizei. Am 9. November 1938 schlägt der organisierte Judenhass der Nazis in offene Gewalt um. In der Reichspogromnacht werden Synagogen angezündet, jüdische Geschäfte gestürmt, Friedhöfe verwüstet. Zehntausende Juden werden verhaftet. Provenienzforscher Christian Porzel findet einen Bericht der Gendarmerie in Altenstadt an der Iller. Der Bericht ist datiert auf den 20. November 1938. Auf Bitten der geheimen Staatspolizei der Nazis, der Gestapo, hat die Polizei eine Liste mit Gegenständen angefertigt, die bei der, Zitat, Judenaktion beschlagnahmt wurden. Darunter, wieder Zitat, 16 Altarvorhänge mit Goldstickereien. Der Thora-Vorhang hat also die Reichspogromnacht überlebt. Ein Glücksfall. Gegenstände aus jüdischen Gemeinden der Region brachten die Behörden in der Regel nach Augsburg, erzählt Porzelt, wo sie von den Nazis oder später in den Bombenangriffen der Alliierten zerstört wurden. Nur die Gegenstände aus Altenstadt an der Iller sind vor Ort geblieben.
Man hat die Objekte ungefähr ein Jahr lang erstmal liegen lassen, konnte die nach Augsburg nicht transportieren. Durch Kriegseinwirkungen und so weiter hatte man kein Transportmittel, die LKWs waren beschlagnahmt. Und dann sind die Sachen relativ lang in Altenstadt liegen geblieben.
Irgendwann brachten die Nazis die Altenstädter Gegenstände ins Staatsarchiv nach Neuburg an der Donau. Und von dort kamen sie nach dem Krieg dann nach Augsburg. Wo, auch das kann Christian Porzelt mit Fotos belegen, der Toravorhang tatsächlich in der Synagoge verwendet wurde. Bis er dann schließlich dem Jüdischen Museum übergeben wurde, als es vor 40 Jahren gegründet wurde.
Es macht natürlich es viel spannender, wenn man so eine Geschichte über ein Objekt erzählen kann, als wenn es einfach nur ein Toravorhang ist.
Von einem Würzburger Möbelfabrikanten in die Altstädter Synagoge bis zum Jüdischen Museum in Augsburg. Christian Porzelt hat die Geschichte des Toravorhangs im Detail rekonstruiert. Nun wurde der Vorhang restauriert. Lose Kordeln und Streifen wurden wieder angenäht, um das Textil auch für die Zukunft zu erhalten.
Bayern 2. Shalom.
Das erste Buch Mose haben wir ganz durchgelesen und somit haben wir am letzten Schabbat begonnen mit dem zweiten Buch Mose, mit dem Buch Exodus. Wir sagen dazu Sefer Schmott, Buch der Namen. Kurz und gut, morgen kommen wir im Schabbat-Gottesdienst bei der Torah-Lesung zum Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 14. Diese Parashat HaShavua heißt Va'era und ich erschien. Va'era el Avram, el Yitzhak ve el Yaakov und ich erschien dem Abraham, dem Isaak und dem Jakob, Be'el Shaddai, als Gott der Allmächtige. Und jetzt unser Wort zum Schabbat. Ich darf den Sprechstab und den Redestein übergeben an unseren geschätzten Radio-Rebben, an Rabbiner Joel Berger.
Ich habe das Stöhnen der Kinder Israels gehört, da die Ägypter sie knechteten. Und ich gedachte meines Bundes. Mit diesen Worten beginnt unser Wochenabschnitt für diesen Schabbat. Ich gedachte meines Bundes. Was für eine wahrlich göttliche Zusage. Im Anschluss schildert uns die Tora die 10 schweren Plagen, mit denen der Ewige den Pharao und die Ägypter heimsucht. Wegen der Versklavung, Ausbeutung und Unterdrückung unserer Vorfahren. Der Pharao steht hier als Mahnmal für alle jene dunklen Mächte, die bereit sind, Wehrlose gnadenlos auszubeuten. Bei jeder neuen Plage wirkt es zunächst so, als würde der Pharao einlenken. Doch sobald die Gefahr vorüber ist, verhärtet sich sein Herz aufs Neue, und der Pharao kehrt zu seiner Unbarmherzigkeit zurück. Unsere Weisen und Meister betonen, dass die Befreiung für beide Seiten große, äußere wie innere Hürden mit sich brachte, für die Sklavenhalter, die Ägypter, ebenso wie für die versklavten Israeliten. Die Sklavenhalter zu bezwingen und sich aus ihrem Umgriff zu befreien, ist eine gewiss zermürbende und kräftezehrende Aufgabe. Doch nicht minder schwierig ist es, als einst Versklavter sich zu lösen aus der verinnerlichten Haltung des Sich-Fügens. Diese innere Befreiung, diese Bewusstseinsänderung, dieses Aufgeben von Verhaltensmustern braucht viel Zeit und einen langen Atem. Und so war die eigentliche Herausforderung für Moses und seinen Bruder Aaron, die Israeliten von ihrer Furcht, ihrer Vorsicht und ihre Sklavenmentalität zu befreien. Immer wieder müssen Moses und Aaron ihrem Volk geduldig zeigen, was Freiheit und Hoffnung bedeuten. Die Erzählung wirft eine zeitlose Frage auf. Wovor hatten unsere Vorfahren solche Angst, dass sie die Freiheit zunächst nicht wagen wollten, selbst als sie ihnen greifbar schien? Vielleicht haben sie befürchtet, dass sie anstelle der ersehnten Erlösung eine neue, womöglich noch unerträglichere Tyrannei erleben werden? Dass ihr Befreier Moses am Ende selbst zum Despoten würde? Darum beklagten sie sich bei Moses und Aaron mit den Worten: Ihr habt uns beim Pharao und seinen Dienern in üblen Ruf gebracht und ihnen ein Schwert in die Hand gegeben, um uns zu töten. Eine Anklage, die erschüttert. Eine Anklage von Menschen, die aufgegeben hatten. Offenbar schien unseren Vorfahren ihr Dasein in der Sklaverei als alternativlos, als endlos und als auswegslos. Deshalb schlug Gott den Pharao und sein Reich mit Plagen. Deshalb demütigte er den verblendeten Herrscher und zwang ihn schließlich, die Israeliten ziehen zu lassen. Aus eigenem Antrieb wären sie kaum so rasch aufgebrochen. Die 10 harten Plagen beschäftigen die Bibelleser seit jeher und führen zu sehr unterschiedlichen Auslegungen. Unsere jüdischen Meister merken an, dass bei den ersten 5 Plagen der Pharao sein Herz selbst verhärtet. Erst bei den letzten 5 Plagen war es Gott, der das Herz des Pharaos verhärtet. Das will uns eines sagen: Der Mensch hat die Freiheit, zwischen Gut und Böse zu wählen. Doch wenn er sich hartnäckig dem Bösen zuwendet, kann der Weg zurück immer enger werden, bis der Mensch gewissermaßen die Türen seiner Freiheit von sich aus schließt.
Bayern 2 am Freitagnachmittag. Auch heute bricht mit dem Sonnenuntergang unser Ruhetag an, der Schabbat. Bevor ich Ihnen den Schabbatfrieden wünsche und Schabbat Shalom sage, noch kurz die Lichtzündzeiten unserer Ismanim. Zur ordentlichen Begrüßung unseres Ruhetages müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Pilsen bis um 16.17 Uhr, in Hof bis um 16.20 Uhr und in Weiden bis um 16.22 Uhr. Heiter geht's weiter mit allen Städten in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde, also mit einer Kehilla. Bayreuth 16.23 Uhr, Straubing sowie Amberg 16.24 Uhr, Regensburg 16.25 Uhr, Bamberg sowie Salzburg 16.27 Uhr, Nürnberg sowie Erlangen 16.27 Uhr, Fürth 16.28 Uhr, München 16.30 Uhr, Würzburg 16.31 Uhr, Augsburg 16.32 Uhr, Frankfurt am Main sowie Innsbruck 16.34 Uhr, Ulm 16.36 Uhr und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere 2 Schabbesleuchter angezündet haben bis um 16.42 Uhr. Nu, du sagst gewein, unsere jüdische Audizie. So, das war unsere jüdische Sendung. Aber wir hören uns ja bald schon wieder im Podcast unter bayern2.de zum Beispiel. Oder zu einem funkfrischen Shalom hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag. Am kommenden Freitag um kurz nach 14:30, das ist in unserem Kalender der 5. Schwat. Ja, am kommenden Montag haben wir in unserem Kalender einen Monatsersten, einen Rosh Chodesh. Am Montag löst der Schwat den Tevet ab. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am kommenden Freitag, am 5. Schwat, einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Rosman Michi, wünsche Shabbat Shalom und Mevorach. Shasha.